Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist, inwieweit ist die Evolutionstheorie wissenschaftlich begründet? Und da will ich natürlich ein wenig wissenschaftlich mit Ihnen reden heute Abend. Aber das Thema ist natürlich, hat ein sehr breites Spektrum. Und da möchte ich das breite Spektrum ein wenig in einem Anfangsspruch konzentrieren. Also in dieser Spruch, hören Sie genau mal zu, und wenn ich fertig bin am Ende, werden Sie verstehen, warum ich gerade diesen ausgefallenen Spruch gewählt habe. Der Spruch lautet: Deine Augen sahen alle meine Tage, in deinem Buch standen sie alle, sie wurden geschrieben. Sie wurden gebildet, sie wurden geschrieben, gebildet, als noch keiner von ihnen da war. Also da haben Sie einen Spruch, der den Begriff Teleonomie nach Jacques Monod wiedergibt. Und das, über was ich reden will heute Abend, hat sehr viel mit Teleonomie oder Zielsetzung oder gewusst wie oder Know-how oder wie Sie das nennen wollen, savoir-faire, wie Sie wollen, zu tun. Nun, die Evolutionstheorie hat zwei Hauptaspekte. Und heute Abend will ich auf einen Aspekt eingehen und morgen Abend auf einen anderen Aspekt eingehen. Der erste Aspekt ist der sogenannten Selbstorganisation der Materie, des anorganischen Stoffes zu organischem Stoff. Also das ist der Aspekt der sogenannten Biogenese oder Archibiopoese, je nachdem, wie Sie sich freuen über Fremdwörter, Urzeugung zur Urzelle, je nachdem wiederum, wie Sie sich freuen über Fremdwörter, Mikrosphären oder Coazervate, für die, die eben Fachleute sind auf diesem Gebiet. Also die Entstehung, wollen wir sagen, auf gut Deutsch, der ersten Urzelle. Also die Entstehung des organischen Stoffes aus dem anorganischen Stoff. Das ist Aspekt Nummer 1. Biogenese, Entstehung der Urzelle. Und auf dieses Thema will ich eingehen heute Abend. Der zweite Aspekt natürlich ist die Entwicklung der sogenannten Urzelle. Also ob es eine Amöbe war, weiß ich nicht, oder ein Urschleim war, das weiß ich nicht. Aber die Entwicklung nach oben der ersten Urzelle, nachdem sie entstanden war, nach den Prinzipien des Neo-Darwinismus. Nun, die Vorteile und Nachteile dieser beiden Aspekte, auf die wollen wir im Laufe dieser Reihe eingehen. Zuerst muss man sagen, natürlich, dass die Selektion von Mutationen die Basis ist des zweiten Aspekts. Wenn einmal die Zelle entstanden war, da gab es kleine Mutationen und diese Mutationen kamen vor in den Tochterzellen, sagt man, und die glücklichen Träger der besten Mutationen, die haben sich durchsetzen können gegen die unglücklichen, und in diesem Kampf ums Dasein entwickelte sich automatisch die Zelle nach oben bis zu Homo sapiens in Millionen von Jahren. Das ist die allgemeine Theorie. Na, und man könnte das festlegen in zwei Gleichungen. Die erste Gleichung für die Entstehung der ersten Mikrosphären oder der Urzelle ist diese Gleichung, die ich hier geschrieben habe. Materie plus Zufall, Energie, ergibt Leben. die Mikrosphären und kurze Warte. Das ist die erste Gleichung, die wir da festlegen können, so in dieser Form. Die zweite Gleichung ist diese. Das ist für den zweiten Aspekt die Koazervate plus Mutationen plus Selektion ergaben die Evolution nach oben bis zu Homo sapiens, wie wir ihn heute kennen. Nun, man sagt, dass diese beiden Aspekte der Evolutionstheorie, dass sie stattfinden werden, nicht nur auf Erden. Sie werden stattfinden auf jedem Planet, auf jeder Materie, die es gibt, wo die äußeren Bedingungen günstig sind. Das ist der Grund, warum man gesucht hat auf Mars nach Leben. Das ist der Grund, warum man die Marssonden geschickt hat. Das ist der Grund, warum man nach Leben gesucht hat auf dem Mond, obwohl es dort sehr wenig Sauerstoff gibt. Aber man sagt, dass diese Prinzipien, dass die Materie sich selbst organisieren wird, universell ist. Und überall, wo es Materie gibt und die äußeren Bedingungen einigermaßen richtig sind, da wird, behauptet man ganz dogmatisch, Leben hervorgehen. Nun, Sie werden gemerkt haben, dass in diesen beiden Gleichungen, die ich da so primitiv aufgeschrieben habe, dass in beiden Gleichungen die Idee von Jacques Monod fehlt total. Das ist die Idee, die Monod selber nicht erklären konnte, sondern sagt, es sei ein Enigma, nämlich die Idee der Teleonomie. Das heißt, der Zielsetzung oder der Planung. Die zwei Gleichungen, die ich Ihnen gegeben habe, brauchen nur Materie plus Energie, um Leben zu ergeben. Und dann, nachdem man Leben hat, braucht man nur Selektion in dem Kampf ums Dasein, wenn Leben einmal da ist, um für das Leben, wie wir es heute kennen, um das Leben zu erklären. Aber die Idee einer Planung oder einer Teleonomie ist das Erste, was der gute, echte Neodarwinist austreiben will. Ich habe einmal mich versprochen, bei einer Prüfung in der Biologie in der Universität Oxford, und ich sagte, dass gewisse Poren an Blättern gebaut worden seien, um die Transpiration zu regeln. Da habe ich es aber in den Kragen bekommen von meinem Professor, als ich das sagte. Was? Sie? Sie sind so viele Jahre bei mir gewesen und Sie wissen nicht, dass es keine Teleonomie gibt. Und da wurde ich heruntergekanzelt vor der ganzen Klasse, vor 400, 500 Studenten da. Nun, die Idee der Teleonomie ist eine Idee, auf den wir eingehen müssen. So wie die Sache jetzt steht in den wirklichen Neodarwinisten, ich rede nicht von denen, die an eine theistische Evolution glauben. Haben Sie das bitte gehört? Regen Sie bitte Ihre Fragen nachher demnach. Davon rede ich nicht. Ich rede von den echten Führern des Neodarwinismus, wie er heute gelehrt wird, in den besten Hochschulen hier in Amerika und auch in Moskau und Russland, überall. Die sagen, dass die Idee einer Ex, sind Sie meine sehr verehrten Damen und Herren bei mir, die Idee einer ex-materiellen Lenkung, Teleonomie, sei überflüssig durch chemische Evolution und Selektion, nachdem das Leben entstanden ist. Also, der Neodarwinismus, wie er in den führenden Kreisen, ich rede nicht von den anderen Kreisen, die theistische Evolution verbinden wollen, mit dem Neodarwinismus, wie er gelehrt wird in den Textbüchern, ganz große Unterschiede. Die sagen, dass die Materie und der Zufall beide genügen, um erstens für das Leben, die Urzelle, die Mikrosphären aufzukommen. Punkt Nummer eins. Wenn sie dann einmal entstanden sind, die Urzellen oder die Urzelle, wenn sie einmal entstanden ist, dann wird die Selektion im Kampf ums Dasein dafür sorgen, dass die Zellen, die die besseren Eigenschaften haben, die sie durch Mutationen und Zufall gewonnen haben, sich durchsetzen, sodass die Evolution nach oben bis zur Intelligenz stattfinden muss, automatisch, und zwar extra materiell, ohne extra materielle Lenkung irgendwelcher Art. Nun, das bedeutet, wenn die Evolutionstheorie so gelehrt wird, dass der Neodarwinismus zu einem Materialismus führt. Materie plus Zufall wird alles erklären, was wir sind. Deshalb wird die Untersuchung und die Forschung der Materie allein genügen, um das Geheimnis des Lebens in der Vergangenheit und auch in der Zukunft zu erklären. Also die Lösung ist Materialismus, das Studium der Materie, denn Zufall plus Materie wird alles automatisch erklären, was wir kennen. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, ehe ich da weitermache mit der Wissenschaft, stelle ich Ihnen zwei kleine Propositionen. Diese Art Materialismus ist selbstverständlich atheistisch und ist die Basis, die wissenschaftliche Basis, die selbstverständliche wissenschaftliche Basis des Kommunismus. Es ist klar, warum Marx sein Buch Das Kapital Darwin widmen wollte. Darwin, weil er eine christliche Frau hatte, die sehr fromm war, sehr nette Frau, er hat nicht gewagt, das anzunehmen, denn sonst wäre er runtergekanzelt worden von seiner Frau, dass er sich assoziierte mit den Atheisten. Aber Marx hat es kapiert. Hier ist die Basis, wo wir Teleonomie, extramaterielle Teleonomie der Materie, um zum Leben hinaufzukommen, wo wir diese Art Teleonomie entbehren können, wo wir sie ausschalten können. Das ist Proposition Nummer 1. Das ist die wissenschaftliche Basis des atheistischen Kommunismus. Ich sage nichts dagegen, gar nichts. Ich sage, das ist einfach eine Tatsache. Lassen wir es dabei. Ich beurteile die Tatsache nicht. Überlegen Sie noch etwas dazu, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich weiß es nicht, ob ich wagen darf mit Ihnen, aber ich hoffe, dass ich es darf. Es ist auch die Basis gewesen von Freund Adolf. Nun, Adolf Hitler, entschuldigen Sie, ich habe mein Deutsch, da muss ich Ihnen ein ganz schreckliches Geständnis machen. Ich habe mein Deutsch aus zwei Quellen gelernt, denn bis ich 19 Jahre alt war, konnte ich kein Deutsch. Aus der Lutherbibel, eins, und zwei aus Mein Kampf, habe ich gelernt. Nun, tut mir sehr leid, jemand hat mir dieses Buch, als ich Schulbub war, 18, 19 Jahre alt war und beim Abitur war, geschenkt. Und da habe ich gedacht, also gut, dieses Kauderwelsch muss ich durcharbeiten. Und das habe ich auch getan. Aber wissen Sie, ich hoffe, dass ich die richtigen Worte finde, aber einen verkorksten Darwinismus hat Hitler auch vertreten. Der Darwinismus vom Osten her glaubt an Kampf. Und Kampf gibt Selektion. Und bei denen ist es Klassenkampf. Und sie schüren den Klassenkampf, um Fortschritte in der Gesellschaft zu machen. Ich rede nicht von Wissenschaft da. Aber bei Freund Adolf war es eben der Rassenkampf. Nun, was der Unterschied ist im Prinzip zwischen Klassenkampf und Rassenkampf ist, weiß ich nicht. Aber beide beruhen auf Kampf, weil Kampf die Basis von Selektion ist. Und ohne Selektion kommt man nicht vorwärts. Nun, diese Selektion ist die Basis der Evolution von unten nach oben. Nun, lassen wir das, aber überlegen Sie, warum die beiden sich gegenseitig bekämpfenden Idealismen von heute, Kommunismus und Faschismus, wenn man zurückgeht zu ihrer Wissenschaft, verkorkst oder nicht, die Wissenschaft ruht meist, auf der sie alles aufbauen, auf Darwin. Nun, Abarten von Darwin, das weiß ich. Aber die Grundprinzipien, karikiert wie sie sind, sind in beiden da. Na, das gibt sehr zu denken. Beide sind atheistisch in der Praxis. Trotzdem, was alles, was Hitler gesagt hat. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt muss ich ein bisschen ernsthafter Wissenschaftler spielen, sonst werden Sie Fragen stellen. Es ist mir ganz klar, ich mache jetzt ein Bekenntnis als Wissenschaftler, es ist mir ganz klar, dass die Materie Ordnung in sich besitzt. Es ist mir ganz klar, dass die Materie, obwohl sie zu Unordnung neigt, nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz, nach dem Hauptsatz der Wärmelehre, obwohl sie zu Unordnung neigt, dass sie doch Ordnung hat. Zum Beispiel nehmen Sie eine Salzlösung, Kochsalz und Wasser. Und Sie konzentrieren das ein bisschen ein und siehe da, da bildet sich die Ordnung der Gitter, der Kristalle. Und das kommt aus einer Unordnung, die unsichtbar war. Aber wollen wir darüber im Klaren sein, diese Ordnung war intrinsische Ordnung. Sie war schon da auf den Atomen und Ionen des Natriumchlorids, des Natrium, des Kochsalz, der Kochsalzlösung. Die war da. Nun, diese Art Ordnung gibt es. Und es gibt auch eine weitere Ordnung, nicht nur anorganisch, sondern in organischen Substanzen. Nehmen wir Millers Versuche. Sie kennen alle die Versuche von Miller. Hier sind sie wiederholt worden von einigen Schulbuben in Köln vor ungefähr einem Jahr. Hat irgendjemand denen Geld gegeben, um Millers Versuche durchzumachen. Sie wissen, was Miller gemacht hat. Miller hat Methan genommen, CH4. Und da ist es. Und Ammoniak und Wasserdampf. Und das, sagt er, und viele Wissenschaftler sagen es mit ihm, stellt die Uratmosphäre der Erde dar. Und dann hat er durch diese Uratmosphäre Blitz, also elektrischen Strom, dunkle Entladungen, helle Entladungen durchgeleitet, einige Zeit. Und dann hat er seine Produkte isoliert. Und wissen Sie, was seine Produkte waren? Sie waren die Aminosäuren, aus denen das Leben besteht. Und da hat er gesagt, also hier haben wir es bewiesen. Man gibt der Materie einen Stoß. Und man kann es tun mit irgendeiner Art von Energie. Elektrizität ist die angenehmste Art, die leichteste Art zu benutzen. Man gibt der Materie einen Hieb, einen Stoß mit Energie. Und was fällt raus? Die Ordnung der Aminosäure. Und da sagt Miller, und die haben es wiederholt hier in Köln vor einiger Zeit, also wir haben die Baublöcke des Lebens gemacht. Und die Baublöcke des Lebens sind gemacht worden aus der Ordnung der Materie selber. Also wenn man Materie genug untersucht, findet man, dass es nicht so ganz ist, wie der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, hier entsteht Ordnung. Aber wissen Sie, liebe Freunde, sehr verehrte Damen und Herren, das darf man nicht so sagen, denn die Ordnung war schon da. Diese Art Ordnung ist vorhanden in der Materie. Und gibt man der Materie einen Stoß, so fallen diese Aminosäuren raus. Die Frage ist die, ist genügend intrinsische Ordnung da, um das Leben zu bilden, aus der Ordnung der Materie allein. Ist die Materie schlafendes Leben, das nur auf einen Stoß Energie wartet, um Leben zu bilden? Darf ich jetzt eine weitere Frage stellen, aber diese Frage dürfen Sie nicht verpassen. Ich weiß, dass diese Ordnung da ist. Aber ist diese Ordnung die Art Ordnung, die wir brauchen, um eine Maschine zu bauen? Können Sie einfach ein Stück Gusseisen nehmen und mit einem Hammer draufhauen, also Energie drauf tun, und erwarten, dass ein Zylinderblock für ein Auto rauskommt? Nein, nein, es ist nicht so dumm wie das, denn das ist ein Teil einer Maschine. Die Ordnung von Kristallen ist in den Gusseisen, aber die Ordnung, die nötig ist, um einen Zylinderblock zu bauen, ist nicht da. Die teleonomische Ordnung, um einen Zylinderblock zu bauen, kann man nicht suchen in dem Eisen. Diese Ordnung muss man von außen dem Eisen aufoktroyieren in einem Guss, um eine Maschine zu bauen. Es ist eine allgemeine Tatsache bei den Maschinenbauingenieuren, die hier sind heute Abend, dass sie wissen, dass die extrinsische Ordnung, die nötig ist, um eine Maschine zu bauen, nicht in der Materie residiert. Und Sie können Materie herumhämmern, wie Sie wollen, mit Energie. Und die teleonomische Ordnung, um eine Maschine zu bauen, wird nicht rauskommen. Zuerst müssen Sie Ihre Blaupausen haben, und dann müssen Sie mit Know-how, mit gewusst wie dran gehen, und dann bekommen Sie Ihre Maschine raus. Nun, die Biologie, die biologische Zelle, ist nicht nur eine Maschine. Sie ist eine Supermaschine. Die Frage, die ich Ihnen stelle, ist diese. Ist die Ordnung, die nötig ist, um eine Supermaschine zu bauen, intrinsisch in der Materie oder nicht? Das ist die grundlegende Frage. Und hier scheiden sich die Geister. Wenn nämlich die Ordnung, die der Maschinenbauingenieur braucht, um eine Maschine zu bauen, das ist eine teleonomische Ordnung hohen Ranges. Wenn die nicht da ist, können Sie rumarbeiten mit Materie, solange Sie wollen, wie die Engländer sagen, bis die Kühe nach Hause kommen. Und Sie werden keine Maschine rausbekommen. Kristalle ja. Und das ist, wo eine große Verwechslung in den Lehrbüchern stattfindet. Die sagen, dass Ordnung da ist. Sicher ist sie da. Aber ist die spezifische Ordnung da, um eine Maschine zu bauen? Das ist die Frage. Denn die Mikrosphäre, wenn eine Mikrosphäre je existiert hat, oder ein Quarzivat, die braucht die Ordnung einer Maschine. Nun, der zweite thermodynamische Hauptsatz sagt, dass die Ordnung in einem System, die nötig ist, um eine Maschine zu bauen, dass die degeneriert. Dass nämlich die Entropie sich erhöht im Laufe der Zeit in jedem System. Das ist, was der zweite thermodynamische Hauptsatz aussagt. Nun, wenn das der Fall ist, müssen wir sagen, dass die Ordnung auf den Atomen und Molekülen in einem System konstant bleibt. Aber wir verlieren eine gewisse Arbeit, womit eine gewisse Ordnung, womit wir nützliche Arbeit tun können, im Laufe der Zeit nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Wir verlieren molekulare und atomare Ordnung nicht. Aber die Ordnung, womit wir arbeiten können, das ist das, was wir verlieren. Und das ist das Problem der Biogenese. Kann man erwarten, dass Ordnung, um eine Maschine zu bauen, und die Zelle ist eine Supermaschine, per Zufall entsteht. Ich als derjenige, der seine Dissertation zuerst gemacht hat in England auf dem Gebiet optischen Aktivität. Ich weiß, dass nur ein kleiner Prozentsatz Chemiker hier sind, aber die anderen können im Moment schlafen und die Chemiker können im Moment aufpassen. Ich sage Ihnen etwas für die Chemiker, was Wasser sein wird auf unserer Mühle. Millers Aminosäuren sind keine Baublöcke des Lebens, denn sie sind alle optisch inaktiv. Die sind alle DL, die sind alle Racemate. Und das Leben ist natürlich, besteht aus L-Aminosäuren. Und der Chemiker, der einigermaßen Bescheid weiß in der Chemie, weiß, dass eine zufällige Reaktion von einem Energiestoß in einem Kolben immer ein Racemat liefert. Und dass ein Racemat prinzipiell nicht imstande ist, ein Eiweiß zu liefern, das auf den Stoffwechsel des Lebens eingehen kann, denn die Stereochemie ist falsch. Die einzige Methode, aus einem Racemat die L-Formen zu bekommen, ist eine optische Spaltung. Und auf eine optische Spaltung, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann ich nicht eingehen heute Abend. Das wäre ein Steckenpferd von mir und das würde ich Ihnen nicht aufzwingen wollen, unter keinen Umständen. Aber wenn man das lösen könnte, dann hätte man die Möglichkeit der Entstehung des Lebens per Zufall. Und solange man reine L-Formen nicht bekommen kann durch Zufall, solange wird man nie, unter keinen Umständen, die Eiweiße des Lebens bauen in einem Urozean durch Blitzenzufall. Nie. Geht nicht. Also das ist Stereochemie und das war für die Chemiker. Jetzt können die anderen wieder aufwachen und wir probieren das andere, auf das andere einzugehen. Das zweite Problem ist dieses. Ich weiß es nicht, wie viel Sie lesen auf diesem Gebet, aber heute werden die jungen Wissenschaftler stutzig über dieses Auslassen von Telonomen. Der das in letzter Zeit gemacht hat in Deutschland, ist Professor von Weizsäcker in München. Andere in anderen Ländern haben es auch getan. Ich weiß es nicht, ob Sie die Arbeiten gelesen haben von Professor Kirkert. Kirkert kommt von Cambridge und er ist Professor in Southampton. Und er ist einer der Zweifler geworden, dass man diese Gleichung schreiben kann ohne ex-materielle Teleonomie. Ex-materielle Lenkung, um die Entstehung der ersten Urzelle zu erklären. Kirkert sagt, und ich finde sein Buch sehr wichtig, jeder, der Biologie studiert, soll es lesen, The Implications, heißt es, of Evolution. The Implications of Evolution, ist zweite Auflage, erschienen in letzter Zeit. Er zitiert 7 Hauptpostulate des Neodarwinismus. Und ich möchte Ihnen diese 7 geben, damit Sie Ihre Gedanken schön ordnen können. Die sind gar nicht langweilig. Hören Sie zu. Das erste Postulat, das er uns zur Prüfung und seine Studenten dort in Southampton zur Prüfung vorlegt, ist dieses. Der erste lebendige Organismus ergab sich spontan aus anorganischem Stoff. Biogenese entstand spontan unter den richtigen Bedingungen aus anorganischem Stoff. Nun sagt Kirkert, jede Konservenfabrik, die Milliarden von Sardinenbüchsen im Jahr fabriziert und verkauft in alle Welt, weiß ganz sicher, dass aus all diesen Aminosäuren und Eiweißen, all diesen Dingen von den toten Sardinen, das optimale Medium vorhanden ist, um spontanes Leben zu geben. In einem geschlossenen System, alles ist da, was man braucht, dass die Sardinen wieder zum Leben kommen, aber sie kommen nicht. Er sagt nun, man sagt, das sei sehr wunderbar, aber das Leben, passen Sie auf hier, er sagt hier, das Leben entstand, die Biogenese, sagt Kirkert, er ist ein Humorist, entschuldigen Sie, es kommt durch bei jedem Engländer, wenn er müde ist. Und ich habe jetzt drei Operationen hinter mir, und nächste Woche wahrscheinlich die vierte. Und da wird man ein wenig humorvoll unter den Umständen. Also entschuldigen Sie, dass es so ist. Aber er sagt, man kommt über diesen Style. Und Style ist etwas, worüber man klettern muss, was spezifisch ist für England, um über einen Zaun zu kommen, ohne dass die Kühe rauskommen, nicht wahr? Man kommt über diese Hürde, würde man auf Deutsch sagen, ganz einfach. Man sagt, das Leben unter diesen günstigen Bedingungen entsteht nicht in einer Sardinenbüchse oder einer anderen Büchse, weil es nur einmal geschah und man kann es nicht wiederholen. Also die Archibiopoese entstand nur einmal. Nun sagt Kirkert, also gut, ich habe immer gelernt, dass es nur die Metaphysiker sind, die ihre Experimente nicht wiederholen können. Warum postulieren Sie Wissenschaftler etwas, was sich nie wiederholt? Denn wenn es nicht wiederholbar ist, sagt man, es sei Metaphysik, deshalb abzulehnen. Warum tut man das? Warum tut man das nicht ablehnen in dem Fall, wenn man es nicht wiederholen kann? Warum postuliert man als Wissenschaftler das, was man experimentell nicht wiederholen kann? Denn wir haben Milliarden von Fällen, wo das sich wiederholen können. Das ist Postulat Nummer 1. Lesen Sie, Kirkert, es tut einem gut, wenn man ein bisschen deprimiert ist, das zu lesen. Nun, das ist Postulat Nummer 1. Postulat Nummer 2 ist, dass diese spontane Biogenese ist erwiesen worden, dass sie nur einmal entstand. Aus folgendem Grund. Und der Grund ist sehr interessant. Die genetische Sprache ist die gleiche von dem Virus bis zum Menschen. Kohlköpfe, Frösche, Reptilien haben alle die gleiche Sprache. Also der gleiche Code, der genetische Code des Lebens mit Information, drauf in Codeform, der Code ist in allen Formen des Lebens gleich. Deshalb sagt er, und sagen alle Wissenschaftler mit ihm, das kann nur einmal geschehen. Denn wenn ein Code zweimal geschieht durch Zufall, wird der Code nicht gleich sein. Das ist also ein zwingender Beweis dafür, dass wenn es geschah, geschah es nur einmal, sonst wäre jedes Mal, wo es durch Zufall entstand, verschieden gewesen. Und weil eben es nicht verschieden ist, deshalb kann man sagen, dass das Leben per Zufall nur einmal entstand. Kirkert stellt die Frage, wenn das der Fall ist, das sieht sehr rosig und schön aus, dass es nur einmal geschah, aber seit wann hat man irgendeinen Code durch Zufall entstanden? Hat man entstehen sehen? Denn wenn ein Code entsteht, ist ein Code immer von einer Konvention abhängig. Und eine Konvention geschieht durch zwei Personen oder mehr. Wir reden Deutsch miteinander, wenn ich eine andere Sprache anfange, deren Konventionen Sie nicht kennen, dann sind wir verloren. Aber wir verstehen uns, weil wir alle die gleiche Konvention in der gleichen Sprache kennen. Ich rede Deutsch und Sie verstehen Deutsch einigermaßen von mir aus auf alle Fälle. Und deshalb, weil das, was nötig ist, um einen Code zu machen, muss man Konventionen haben und Informationstheorie. Informationstheorie verbietet das. Das ist Punkt 2. Punkt 3 sagt er, alle Viren, Bakterien, Pflanzen, Tiere und Menschen sind phylogenetisch miteinander verwandt. Er sagt, es sei sehr schwierig, so etwas unter Beweis zu stellen. Experimentell. Stimmt auch. Nummer 4. Alle Metazoen, die Metazoa, die Vielzeller, sind alle entstanden aus Protozoen, also aus den Einzellern, spontan. Das hat man nicht beobachtet, experimentell sehr schwierig zu beweisen. 5. Die Invertebrata, die wirbellose Tiere, sind miteinander alle verwandt, phylogenetisch. Sehr schwierig zu beweisen. Sechsten, sagt er, Wirbeltiere, die Vertebrata, sind alle verwandt mit den Invertebraten, also mit den wirbellosen Tieren. Sehr schwierig zu beweisen. Sieben, und hier ist das letzte, alle Vertebrata phylogenetisch miteinander verwandt. Nun, sagt Karl Popper, Sie kennen alle Karl Popper, er ist der Österreicher, der Philosoph, ein Wissenschaftler, der in London lebt und sehr wirklichen, also ich schätze ihn sehr. Er sagt, kein einziges von diesen Postulaten ist experimentell prüfbar. Kein einziges Postulat ist prüfbar. Deshalb sagt er, ganz von der Leber weg, eine Theorie, ein Postulat, das nicht prüfbar ist, experimentell, ist keine wissenschaftliche Theorie. Das ist sein Schluss. Stimmt auch nicht, wahr? Wenn man es nicht prüfen kann, dann ist es metaphysisch. Und was Metaphysik ist heute, das ist nicht sehr hoch im Kurs. Deshalb tut es Popper und die anderen weg. Nun stelle ich Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist genug von diesen schwierigen Sachen. Warum ist es denn, wie kommt es, dass im Radio, in der Presse, im Fernsehen, an den Universitäten und in den Gymnasien und Schulen, Mittelschulen, es gelehrt wird, dass nur Außenseiter die Sache in Frage stellen? Wie kommt es, dass man das lehrt, wenn es eben wissenschaftlich nicht zu beweisen ist? Warum? Also ich mache Ihnen jetzt ein eigenes Postulat. Ich habe Ihnen 7 andere Postulate gegeben. Ich kann mir eins selber leisten, nicht wahr? Wenn Deutschland 31 Milliarden Schuldendefizit leisten kann im Jahr, kann ich mir ein Postulat selber leisten. Als Darwin 1859 sein Origin of Species herausbrachte, gab es ein großes Hurra in frommen England. Und die haben gesagt, der Mann will uns zu Materialisten machen. Und sie haben ihn und seine Freunde eingeladen zu einer großen Debatte in Oxford. Und als Champion für die Leute, die meinten, dass Gott das Leben gemacht hat, haben sie den Bischof von Oxford genommen. Und der Bischof von Oxford war ein typischer anglikanischer Bischof und er hieß Soapy Wilberforce. Sie wissen, was Soapy heißt. Entschuldigen Sie, ich sollte das nicht übersetzen, sonst werden Sie sagen, ich verunglimpfe ihn. Aber das tue ich wirklich nicht. Das heißt ölig, denn er sprach sehr, sehr geölt. Ich war nicht wie ich, aber sehr, das war sein Name. Sie haben ihn gebeten, seine Ideen wissenschaftlich zu vertreten vor dem Champion von Darwin. Nun, Darwin selber war ein kranker Mann und er hat immer T.H. Huxley geschickt. Und Thomas Huxley war ein Kämpfer. Und er sagte, als Gentleman kann der Bischof zuerst reden und sagen, warum er glaubt, dass Gott das Leben gemacht hat. Und dann sage ich Ihnen, warum Gott es nicht gemacht hat. Und da waren 200 Leute in Oxford bei der British Association for the Advancement of Science. Und der Bischof stand auf, und ich will es in eine Nussschale geben. Er sagt, ihr lieben Leute, wenn ich eine Uhr anschaue, weiß ich, dass es einen Uhrmacher gab. Denn jede Maschine muss einen Schöpfer haben. Wir Menschen sind viel komplizierter als meine Uhr. Und deshalb brauchen wir einen besseren Uhrmacher, um hinter uns zu stehen. Und wir müssen einen Schöpfer haben, sonst können wir uns gar nicht erklären. Es ist unvorstellbar. Und deshalb glaube ich an einen Gott. Und er predigte diesen Wissenschaftlern, die alle Darwin geschluckt hatten zu der Zeit, er predigte, was man nannte, natürliche Theologie. Natural Theology heißt es auf Englisch. Natürliche Theologie. Also wenn man die Schöpfung anguckt, dann gibt es nach Römer 1 einen Schöpfer. Und das ist zwingend. Und er setzte sich und niemand hat applaudiert. Und er war dann gewöhnt, dass man, er war ein guter Redner, applaudierte. Und dann stand Huxley auf und sagte, ich kann Ihnen in 10 Minuten beweisen, dass all das, was Sie sagen, nicht zwingend ist. Und Huxley sagt, bitteschön. Aber er sagt, ich muss einige Annahmen haben. Zuerst geben Sie mir die Annahmen. sagte der Bischof, was wollen Sie denn für einen Namen, Herr Dr. Huxley? Und er sagte, ich brauche 6 ewige Affen. Nun, die waren so unverdächtig, als Affen zum Vorschein kamen in jenen Tagen, wo Darwin gesagt hat, dass der Mensch von Affen abstammt, nicht wahr? Er sagte also, gut, wenn Sie 6 ewige Affen haben wollen, zu argumentieren, dann haben Sie 6 ewige Affen. Gut. Und er sagt, Sie ketten, ist eine wissenschaftliche Sache, Sie ketten die 6 ewigen Affen an 6 ewige Schreibmaschinen, die nie kaputt gehen. Schreibmaschinen waren gerade entdeckt worden in jenen Tagen. Nun, er war sehr modern. Und dann, wenn diese 6 ewigen Affen gekettet worden sind an die 6 ewigen Schreibmaschinen, tun Sie ewige Mengen von Papier rein und vom Farbband. Und dann lassen Sie die Tiere dran hauen, wie sie wollen. Und der Bischof sagte, wie lang? Und da hat er gesagt, ja, also beinahe eine Ewigkeit. Also gut, beinahe eine Ewigkeit. Er sagt, gut, lassen Sie tippen, beinahe Ewigkeit. Und dann untersuche ich, was Sie getippt haben. Und er geht dann, er war ein Showman, nicht wahr, der Huxley, ein sehr guter. Er sagt, wir untersuchen jetzt, was diese ewigen Affen in einer Fast-Ewigkeit getippt haben. Und wissen Sie, Herr Bischof, was ich gefunden habe, dass diese Affen unsere Vorväter geschrieben haben? Die haben geschrieben, Herr Bischof, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Nur der Bischof ist blass geworden vor so einer Lästerung. Er sagte, das glaube ich Ihnen nicht. Ah, sagte, das ist, was ich hören wollte. Sagte, das ist, was ich hören wollte. Denn jetzt müssen Sie glauben. Er sagte, wissen Sie, was die Wahrscheinlichkeitsformel ist? Und er schrieb dann die Wahrscheinlichkeitsformel auf. Und die Wahrscheinlichkeitsformel sagt, dass wo T, Zeit, unendlich ist, da ist die P, Probabilität, 1. Also wir haben beinahe eine Ewigkeit gehabt. Deshalb ist die Probabilität, dass der 23. Zahn erscheint, beinahe 1. Und in einer Ewigkeit wird es 1 sein. Also dann muss in einer Ewigkeit von Zeit, dann muss der 23. Zahn erscheinen. In dem, was diese Tiere getippt haben. Der Bischof sagt, sie unglaublich. Er sagt, ja, sie sind ungläubig. Das ist die Sache mit den gläubigen Leuten. Die sind so ungläubig. Aber hier ist die Formel. Glauben Sie an die Formel, nur was soll ein armer Bischof, der Theologie studiert hat, zu einer Probabilitätsformel sagen? Er wollte sich nicht blamieren, der gute Kerl. Ich blamiere mich auch nicht gern, ich weiß ich auch nicht. Und er sagt, also gut, so glaube ich das. Er sagt, gut, ich habe Ihnen jetzt zu einem Glauben geführt. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, sagt er, dass nach Clausius und Clapeyron, die gerade um die Zeit arbeiteten, dass wir Entropie gesenkt haben und Ordnung gehört haben, erhöht haben. Wir haben eine Schöpfung gemacht, nämlich den 23. Zahn. Wenn Sie den Koran haben wollen, können Sie den Koran haben, aber wir nehmen den 23. Zahn, weil Sie Theologe sind. Sie haben das gemacht ohne einen Schöpfer. Ja, sagte Bischof, ganz blass. Ja, sagte, nicht nur das, wir haben das Werk, das unübertroffene Werk von David, ohne David erschaffen, nämlich durch Zufall. Wir haben nämlich den Autor David und sein Werk durch Zufall gemacht. Und die Probabilitätsformel, die Wahrscheinlichkeitsformel verlangt es. Bitte schön. Nun, Sie sind eine Form von gesenkter Entropie. Sie sind ein bisschen komplizierter als der 23. Zahn. Aber ich habe Ihnen bewiesen, dass wir durch Zufall Ordnung erschaffen können, die vorher nicht da war. Auf dem Papier war keine Spur von dem 23. Zahn, als die Affen anfingen. Und die Affen haben keine Ahnung, was sie getan haben. Aber blinder Zufall hat geordnete Ordnung gemacht in der Form von dem 23. Zahn. Und wenn man das tun kann, im Prinzip, in der einfachen, kann man es tun in komplizierteren Sachen. Also meine Idee, dass Ordnung geschehen ist durch Zufall, ist nicht wissenschaftlich dumm, wie Sie gesagt haben. Ich brauche keinen Schöpfer, um eine Schöpfung zu machen. Und da sagte der Bischof, aber es ist unglaublich. Und da sagte der Huxley noch einmal, also das müssen wir Ihnen noch einmal austreiben. Hören Sie mal, das, was Sie uns verzapfen auf Ihre Kanzel, ist noch schlimmer und unglaublicher. Denn Sie sagen, dass Gott die Erde gemacht hat und die Menschen. Wenn Gott allmächtig ist und die Erde gemacht hat und alles wohlgemacht hat, all things bright and beautiful, the Lord God made them all, hat zitiert. Sie kennen das englische Lied nicht wahr? All things bright and beautiful ist ein Kinderlied. Und das hatte ihm zitiert. The Lord God made them all, hat mit Spott und Ironie gesagt. Sagt, ihr Lord God, was hat gemacht mit dem Krebs? Was hat gemacht mit dem Bandwurm? Was hat gemacht mit dem Krieg und Tod? Totschlag und Mord und all den schrecklichen Dingen, die uns plagen. Wenn Gott gut ist, weil er all das Gute gemacht hat, muss er auch böse sein, weil er all das Böse gemacht hat. Und hier haben wir das Bild eines Gottes, der gut ist, absolut gut ist und der absolut böse ist. Denn es gibt viel mehr Böse in der Welt als Gutes. Und da haben wir also diesen Anachronismus eines Charakters, eines Gottes, den kein vernünftiger, intelligenter Mensch annehmen kann. Ein Gott, der gut ist und böse, weil Gutes und Böses in der Welt. Herr Bischof, Ihre Lehren von Gott sind unglaublich. Kein intelligenter Mensch kann das annehmen. Nun sagt er, wenn das der Fall ist, haben Sie es verdaut? Wenn das der Fall ist, Herr Bischof, dann muss ich Occam's Razor, Sie wissen, wer Dr. Occam war, O-C-C-A-M. Occam hat gesagt, dass, das ist vor vielen Jahren, in Hunderten von Jahren in Cambridge, hat gesagt, wenn es zwei Hypothesen gibt, zwischen denen man nicht unterscheiden kann, muss man die einfache Hypothese annehmen und die kompliziertere fahren lassen. Das nennt es das Prinzip von Occam's Razor. Ein sehr gutes wissenschaftliches Prinzip. Ich habe sehr oft in Deutschland ausprobiert, aber das sage ich nicht zu laut. Wenn man den deutschen Studenten die Möglichkeit gibt, zwischen zwei Hypothesen zu wählen, nehmen Sie immer die komplizierteste, nicht wahr? Es ist eben gebildet, nicht wahr? Und wenn ich so rede, dass die Leute mich verstehen, sagen sie, es ist volkstümlich, nicht wahr? Man kann ihn verstehen, und das ist ein Tadel. Nun, entschuldigen Sie, nun, das war sehr böse. Aber wissen Sie, es ist angesichts der Operation nächster Woche. Sie verstehen, dass wenn man böse wird, dann kommt sie über mich, weil eben mein genetischer Aufbau so ist. Nun, was soll man dazu sagen? Wissen Sie was? Vor einem Jahr war ein Leserbrief in Science. Sie kennen alle die Zeitschrift Science, eine sehr gute wissenschaftliche Zeitschrift aus Amerika. Da schrieb ein Leser an den Editor: Dear Mr. Editor, wenn Sie nicht mehr erwähnen, dass die Wissenschaft Teleonomie, Klammer auf, Gott verlangt, abonniere ich, wenn Sie das nicht mehr erwähnen, abonniere ich Ihre Zeitschrift nicht mehr. Also hat er Drohmittel benutzt, weil dieser Mann nicht bereit war, den Namen Gottes oder Teleonomie zu benutzen. Das schrieb nächste Woche der Editor, der Redaktor zurück, sah, lieber Leser, lesen Sie bitte Ihre Geschichte. Diese Frage, ob die Wissenschaft einen Gott braucht, um das Leben zu erklären, ist geklärt worden in Oxford 1860 zwischen Wilberforce und Huxley. Lesen Sie das nach, das gilt heute noch. Hatte ich gesagt. Gut. Also was ich gesagt habe, ist aktuell. Letztes Jahr ist es rausgekommen. Was soll man dazu sagen? Stimmt's oder stimmt's nicht? Jetzt brauche ich Ihre ganze Aufmerksamkeit, 5 Minuten, vielleicht 7 Minuten. Es ist in Huxleys ganze Argumentation ein ganz versteckter, aber schreiender Denkfehler. Und diesen Denkfehler, weil er heute benutzt wird, um zu sagen, dass die Biogenese stattfand ohne exmaterielle Lenkung oder Teleonomie, dieses wird benutzt, um das zu beweisen. Nun, ich brauche 7 Minuten Konzentration, um das zu machen. Sie müssen sehr aufpassen, was ich sage, und Sie werden dann Ihre Fragen stellen nachher. Wollen wir sagen, ich hätte mit Wilberforce selber argumentiert, aber diesmal verlange ich nicht eine normale Schreibmaschine, sondern eine neue Art von Schreibmaschine. Diese Schreibmaschine hat einen Hebel unten. Und der Hebel, wenn man ihn nach rechts schiebt, macht die Schreibmaschine, oh, passen Sie auf, besonders die Chemiker hier, macht die Schreibmaschine reversibel. Sind Sie noch mit mir? Das heißt, dass wenn ich A drücke und der Hebel rechts ist, geht A von dem Daumen des Affen von seinem Hirn durch den Arm, durch die Fingerspitze, Daumenspitze, in die Taste A, durch die Maschinerie und kommt aufs Papier A. Und dann, wenn ich den Hebel rechts habe, wenn ich diese Maschine entwickelt hätte, wäre ich nicht hier. Ich wäre Multimillionär und hätte Rockefellers Position eingenommen in New York, also sein Vermögen auf alle Fälle. Nun, diese Maschine ist so gebaut, dass wenn der Hebel links ist, A gedrückt wird für eine normale Maschine und bleibt da. A bleibt. Nicht wahr, wie wenn ich falsch tippe, dann kann man A nicht entfernen. Man muss schrubben oder man muss diese Dinge nehmen, diese X-Tipp-Dinge und drüber kleben. Aber es bleibt da, nicht wahr? Es ist versteckt da unter der weißen Schicht. Aber wenn ich den Hebel nach rechts schiebe, bei dieser neuen Schreibmaschine, es ist ein Prinzip hier, das Sie nie gehört haben, passen Sie nur auf. Dieses A hebt sich spurlos auf von dem Papier, geht in die Taste zurück, in den Daumen hinein und das A geht zurück in sein Gehirn. Und jedes Mal, wo er A haut, geht A ins Papier, aber kommt spurlos und absolut total reversibel zurück. B auch, bis zu Z und bis zu Kommas und Punkten. Alles geht rein und kommt raus. Die Maschine ist total reversibel. Haben Sie das? Also eine ganz neue, wunderbare Maschine. Ich tippe nach Zwei-Finger-Methode, nicht wahr? Ich tippe sehr viel. Ich habe nie gelernt. Und habe nur mit 2 Fingern. Und ich tippe sehr viel falsch. Und da muss ich immer ausradieren. Aber diese Maschine ist aus meiner Not geboren, nicht wahr? Ich habe falsch getippt. Ich schiebe einfach nach rechts den Hebel, dann kommt alles zurück, nicht wahr? Also ganz wunderbar reversibel. Und passen Sie auf. Na, es ist nicht so dumm, wie Sie denken. Passen Sie auf. Jetzt führe ich Sie wirklich aufs Glatteis. Wie lange müsste der Affe tippen oder müssten die 6 Affen tippen, um der Herr ist mein Hirte durch Zufall zu bekommen, wenn die Maschine 100% reversibel ist? Wie lange müssen diese Kerle da tippen, wenn jedes Wort, das reingeht, jeder Buchstabe, der reingeht, zurückkommt? Wie lange müssen sie tippen? Ist einerlei. Ob sie eine Ewigkeit tippen oder 2 Minuten tippen, werden sie nichts tippen. Denn nichts bleibt auf dem Papier. Die Maschine ist total reversibel. Also mit einer Maschine, die reversibel ist, kann man nichts tippen. Und das heißt, dass die Probabilitätsformel, wenn nichts getippt wird, nicht funktioniert. Und da kann man nicht sagen, die Probabilität wird 1 bei einer solchen Maschine, auch wenn sie eine Ewigkeit tippen. Und darf ich Ihnen etwas sagen? Dass alle organischen Reaktionen, die zum Leben führen, die Chemiker, dass sie reversibel sind. So schnell wie sie vorwärts gehen, gehen sie auch zurück. Und auch wenn man einen Katalysator reintut. Wenn man einen Katalysator, danke schön, das hat unterstrichen, was ich gesagt habe. Vielen Dank. Die Formel geht vorwärts und rückwärts nach der Konzentration. Aber die sind alle im Prinzip reversibel. Nun nehmen Sie unsere Aminosäuren. Verstehen Sie jetzt, was ich sage? Denn dies ist die Urzeugung. Hier ist die Archibiopoese. Sie haben jetzt die Aminosäuren. Und wollen wir sagen, um den Leuten einen Gefallen zu tun, dass sie optisch aktiv sind, was sie nicht sind. Und optisch aktive Aminosäuren muss man haben, um die Eiweiß des Lebens zu bauen. Wollen wir sagen, wir sie haben, was wir nicht haben. Wenn wir sie hätten, bedenken Sie, dass eine Aminosäure plus eine Aminosäure ergibt ein Dipeptid plus Wasser. Und dass diese Reaktion geschrieben wird mit dem Reversibilitätszeichen. Und je mehr Wasser man rein hat, man drin hat in der Reaktion, desto mehr geht die Reaktion zurück zu den ursprünglichen Aminosäuren. Also das heißt, dass der letzte Ort auf Erden oder auf irgendeinem Planet, wo das Leben, die Eiweiße des Lebens, die Dipeptide, Peptide, Multipeptide und Proteine entstehen können, dort ist, wo viel Wasser ist. Denn in dem Ozean gibt es überschüssiges Wasser. Und jeder Organiker weiß, dass dann die organische Maschine so funktionieren wird wie meine neue Schreibmaschine. Wird einfach hundertprozentig in überschüssigem Wasser zurückgeschickt und da kann man warten Billionen von Jahren, Ewigkeiten und nichts wird getippt. Kann man nicht argumentieren, auch wenn die Substanzen optisch aktiv wäre, wäre das genau das Gleiche. Nun, wenn das der Fall ist, wie soll man dann vorwärts kommen? Überlegen Sie diesen Punkt, um das ganz haarscharf zu machen, dann bin ich fertig mit der theoretischen Seite hier. Man kann Entropie senken, Ordnung erhöhen, unter einer Bedingung aus Zufall. Meine Uhr ist ein Beispiel, ist eine automatische Uhr. Ich schüttle meinen Arm rechts und links. Und normalerweise, wenn der Arm nach links geht, fällt ein Gewicht nach unten, ist gekoppelt an die Hauptfeder und zieht die Hauptfeder ein bisschen auf. Aber wenn ich dann meinen Arm nach rechts schwenke, geht das Gewicht die andere Richtung und würde die Hauptfeder um genauso viel, wie sagt man auf Deutsch, nicht aufziehen, sondern abziehen, also herunterziehen. Und dann würde das sich neutralisieren, weil man genauso viel durchschnittlich nach rechts geht wie nach links und man würde eine Ewigkeit arbeiten und die Uhr würde sich nicht aufziehen. Wie zieht sich die Uhr auf? Die Uhr zieht sich auf, weil sie die Reversibilität ausschaltet. Die sagt, die Uhr mit einer Raste, du lässt die linke Reaktion speichern, und du speicherst die rechte Reaktion nicht. Und durch diese Entscheidung, was man ein Bit von Information nennt, kann man die Uhr durch Zufall aufziehen. Die Schreibmaschine von Huxley war versteckt irreversibel. Sie hatte eine versteckte Entscheidung. Sie nahm nämlich A an, gab aber A nicht wieder auf. Und sobald man diese versteckte Entscheidung wegnimmt, kann die Schreibmaschine den 23. Zahn nicht machen. Um das zu tun, muss man eine Schreibmaschine haben, die irreversibel ist, nimmt A an, aber gibt nicht wieder auf. Die Uhr, wenn meine Raste kaputt geht, sie nimmt beide Seiten an. Und das Ergebnis ist, wenn die Raste kaputt ist, kann ich meine Uhr nicht aufziehen. Meine Uhr senkt die Entropie der Hauptfeder damit, weil sie ein Bit von eingebauter Information in der Raste hat. Und wenn diese Raste ihr weggenommen wird, kann sie Entropie nicht senken. Also, ich komme jetzt zu dem Schluss, dass in organischen Reaktionen, um synthetisch zu arbeiten, weiß doch jeder Organiker, um organische Reaktionen synthetisch zu machen, muss man durch Unterbrechung der verschiedenen Synthesestufen einen Stopp tun. Und das ist sinnbildlich gesehen die Aufhebung von der Reversibilität oder die Einfügung von Information, dies tust du und das tust du nicht. Nun, wenn das der Fall ist, schreiben wir unsere Gleichung noch einmal. Energie plus Materie plus Flip-Flop, Information, dies nimmst du an, das nimmst du nicht an, Entscheidung. Und Entscheidung ist Teleonomie. Dann kannst du Entropie senken. Dann könntest du auch in einem Urozean auf diese Art und Weise, mit längerer Zeit, könntest du schon Ordnung haben. Und je mehr Information man da hineinspeist, Teleonomie man hineinspeist, je mehr man die Reaktion irreversibel macht in jeder Stufe, dann kann man Entropie senken. Aber die Frage ist die, hat die Materie diese Fähigkeit in sich, die Reaktionen des Lebens irreversibel zu machen? Die Antwort ist nein. Der Biochemiker kann es tun, aber er ist außerhalb des Systems der Materie und oktroyiert seine Ideen, seine Bits von Informationen drauf, und dann kannst du es machen. Aber sonst geht es absolut nicht. Was fehlt in der Philosophie der Wissenschaft, ist diese Idee, dass man Bits von Information in ein System einspeisen muss, wenn man aus einem System von Materie und Energie Synthese bekommen will und gesenkte Entropie. Und dann geht's. Und das ist natürlich genau, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, dass die Materie chaotisch war und dass dieses Chaos bebrütet wurde. Das heißt Geist dort. Aber in Wirklichkeit heißt es Logos. Und Logos ist Information oder Teleonomie. Jeder Bau, jeder Ingenieur, Maschinenbauingenieur weiß, dass um Materie zu einem Zylinderblock zu machen, er Energie hineinspeisen muss. Mit Teleonomie, die nicht in der Materie ist, um seinen Zylinderblock oder seine Maschine zu machen. Aber dass die Materie allein das nicht liefern kann. Und wir sind eine Supermaschine. Und es ist theoretisch unmöglich, durch Zufall und Materie eine Maschine rauszubekommen, ohne den Stopp von Information oder was die Bibel Logos nennt, hineinzutun. Nun stelle ich Ihnen eine Frage. Das ist genug von dem, es ist so viel, wie ich leisten kann heute Abend. Aber jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Kennen Sie irgendeine Maschine, die nicht gebaut wurde mit einem Zweck? Warum bauen wir zum Beispiel Schreibmaschinen? Weil wir damit schreiben wollen. Warum bauen wir Flugzeuge? Weil wir damit schnell fahren wollen. Warum bauen wir alle Maschinen? Weil wir damit etwas tun wollen. Also hinter jeder Maschine, oh, passen Sie hier auf, hinter jeder Maschine, sonst sind Sie im Sack sehr schnell, hinter jeder Maschine, Sie können mir Ausnahmen nennen, wenn Sie welche ausdenken können. Hinter jeder Maschine ist ein Wille. Und hinter jedem Willen ist Teleonomie. Kennen Sie eine Maschine ohne Willen? Nun, Sie sind eine Supermaschine. Die größte Senkung von Entropie, die es gibt in einem Organ, ist in Ihrem Kopf. Das ist also das, die Supermaschine. Deshalb muss Superstopp von teleonomischem Standpunkt drin gewesen sein, um das aus Materie zu bauen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn Sie eine Maschine sind, was für ein Wille ist dahinter? Die Maschine wurde gebaut und gezeugt, ehe ihr Wille entwickelt war. Aber eine Maschine setzt Willen voraus. Welcher Wille ist hinter Ihrer Maschine? Wenn ich einen neuen Mercedes kaufe, das ist eine schöne Maschine. Aber ein Wille ist Änderung. Nun, wenn dieser Wille, der diesen Mercedes kauft, das Ding, die Maschine missbraucht, um die Flüge zu die Felder zu pflügen, geht die Maschine sehr schnell kaputt. Wenn der Wille hinter ihrem Leben nicht richtig benutzt wird, geht ihr Leben kaputt. Als wir jung waren, mein Bruder und ich, hatten wir kein Geld. Und wir waren Studenten und wir hatten die Wünsche von Studenten damals, genau so wie heute, nur hatten wir gar kein Geld. Heute haben die Studenten etwas mehr Geld, nicht wahr? Als damals, oder ist es unmöglich, das zu sagen? Kommt besser aus. Aber wir wollten ein Auto haben. Mein Vater hat gesagt, also, ihr wollt ein Auto haben. Geht zum Schrotthaufen und baut euch ein Auto. Und da sind wir zum Schrotthaufen gegangen und haben ein Auto gebaut. Warum haben wir ein Auto gebaut? So klar, wir hatten kein Geld und wie Lord Rutherford sagte im Labor, wenn wir kein Geld haben, müssen wir denken. Oh, dass die Politiker das denken würden heute. Je mehr weniger Geld man hat, muss man mehr denken. Entschuldigung, ich bin sehr dankbar, dass Sie nicht eingeschlafen sind. Das ist ja sehr, das bestätigt mich und gibt mir ein bisschen Mut, fertig zu machen. Die Sache ist die, wenn die Maschine, die gebaut ist, von einem bestimmten Willen, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen, wenn die Maschine in die falschen Hände kommt, dann geht die Maschine sehr schnell kaputt. Welcher Wille könnte sein, ist hinter ihrem Leben? Also wie gesagt, wir haben unser Auto gemacht und als der Tag kam, dass der Motor lief, haben wir eine Münze in die Luft geschmissen. Ich habe gewonnen. Und es waren 1,5 Sitzer und da ist mein Bruder irgendwo hinten reingekommen und wir sind losgesaust mit dieser Maschine. Nun, überlegen Sie, was das bedeutet. Das war, wir hatten gebaut, die Maschine gebaut, weil wir sie benutzen wollten. Und wir wollten auch meinem Vater zeigen, dass wir volljährig waren und nicht so dumm waren, wie er immer gesagt hat. Nicht wahr? Nun, haben Sie jemals überlegt, wenn ein Wille hinter Ihrem Leben ist, was haben Sie gemacht mit dem Führersitz Ihres Lebens? Denn ich meine, wenn wir unser Auto falsch gefahren wären, wäre das Auto, das war ziemlich schnell, in den Straßengraben gelandet. Und wie viele Leute, junge Leute heute, landen sehr schnell in dem Straßengraben des Lebens, weil sie nicht erkannt haben, wozu sie da sind. Ich glaube dieses, dass derjenige, der uns gemacht hat, hat uns gemacht als Maschinen, und wir sind mehr als Maschinen, um uns zu fahren, um uns zu benutzen, mein Leben zu benutzen. Ich stelle Ihnen dieses Postulat, diese Hypothese. Jesus Christus hat gesagt, er habe uns gebaut. Ehe ihr wart, kannte ich alle eure Tage, ehe einer davon da war. Und er hat sich ausgewiesen als unseren Schöpfer. Schauen Sie mal, was er getan hat mit Lazarus. 4 Tage tot. Wer, wenn er nicht der Schöpfer selber gewesen wäre, hätte einen verwiesenden Menschen in einem Augenblick reparieren können und zurückholen können aus dem Grab? Er hat gesagt, alle Dinge, Paulus hat es gesagt in seinem Namen, alle Dinge sind gemacht worden für ihn und zu ihm hin und zu seiner Freude. Und wenn wir dieses Selbstzeugnis Jesu nicht haben, dann sind wir verloren in Bezug auf den Weg des Lebens. Überlegen Sie, was dies bedeutet. Er hat gesagt, dass er uns gemacht hat zu seiner Ehre und es bewiesen. Nun, wenn ich als Wissenschaftler zu dem Schluss komme, dass keine Maschine spontan aus der Materie entstehen kann, weil die Materie nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz diese extrinsische Teleonomie nicht besitzt, dann komme ich zu dem Schluss, dass extramaterielle Teleonomie da sein muss, um das zu tun. Nun, das hilft mir nicht sehr viel. Ich sage also, gut, da muss es einen höheren Geist geben, der mich gemacht hat, dann bin ich mit Ihnen einverstanden. Aber wissen Sie, wenn ich überlege, wie kompliziert wir sind, dann sehe ich, wie kompliziert der Senker von Entropie gewesen sein muss, um mich zu machen. Wenn er so hoch ist, ist er zu hoch für mich. Wissen Sie, ich kann mit Kühen nicht reden. Ich kann mit meinen Mäusen, wenn ich meine Experimente mache, nicht mehr reden. Die sind eine andere Spezies. Ich glaube, wenn ein Engel erscheinen würde, könnte ich mit ihm nicht reden. Er ist zu hoch. Aber wenn Gott Mensch wird, der Senker von Teleonomie, der Senker von Entropie, um die Teleonomie des Lebens zu machen, wenn er Mensch wird, dann bin ich auf der gleichen Wellenlänge. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hat er gelogen? Er fragte vor seinen Feinden, wer kann sagen, dass ich eine Lüge gesagt hätte? Sie konnten ihm nichts sagen. Sein Selbstzeugnis war, dass er derjenige ist, der uns gemacht hat. Sein Selbstzeugnis. Hat er gelogen? Sein ganzes Leben stimmte damit überein, dass das, was er sagte, richtig war. Ich lasse Sie mit diesem Projekt für heute Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Ich lasse Ihnen mit diesem Postulat, wenn der Senker von Entropie Jesus ist, ein Mensch geworden ist, was habe ich mit Ihnen getan? Er hat gesagt, dass wenn wir uns versöhnen lassen mit ihm, dann wird er reinkommen, um unser Leben zu führen wie ein Chauffeur in einem neuen Auto. Und ich habe gelernt, als ich in der Universität Oxford war, was es bedeutet, bewusst ihn anzunehmen als meinen Heiland und nicht nur meinen Schöpfer. Und er hat mich durchs Leben geführt bis zum heutigen Tag. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Geduld. Vielen Dank.